Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Peter Buttgust, der Intendant der zweitgrößten ARD-Anstalt, nämlich des SWRs. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Kurz nach 10 am Freitagmorgen, wie sah denn Ihr Arbeitstag bisher aus?
Ich habe mich mit der Vorbereitung auf die Geschäftsleitungssitzung beschäftigt, die kommenden Montag stattfinden wird. Habe die Post schon mal gemacht, habe ein paar Dinge verfügt, die im Laufe des Tages noch geregelt werden müssen. Und dann habe ich mich auf dem Weg ins Studio gemacht.
Seit 2007 sind Sie ja schon Intendant. Genesis haben wir gerade gehört, als Genesis-Fan haben Sie mal gesagt, die späten Genesis reichen nicht an die Qualität der frühen Bandleistung heran. Reicht der späte Intendant Buttgust nicht an den frühen heran?
Das kann ich selber am schwersten beantworten. Ich hoffe, dass es auch im Urteil kritischer Zeitgenossen noch so durchgeht. Aber in der Tat, wenn man 65 wird, stellt sich auch für einen selber die Frage, bin ich noch der Richtige und wenn ja, wie lange? Ich war der Meinung, wir haben jetzt sehr viel erreicht, was ich angestoßen habe, was mir wichtig war. 5 Jahre würde ich sicherlich nicht mehr dieses Haus führen können und wollen. Und dann stellt sich die Frage, ob man das noch 1,5 Jahre oder 2 Jahre macht oder ob man da nicht souverän sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, dort weiterzumachen. Und vor allen Dingen hat mich geleitet bei dieser Entscheidung, dass jemand als Neuer oder als Neue die Freiheit haben muss, selber zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Jetzt in diesem Jahr und im nächsten werden viele Entscheidungen zu treffen sein und ich hätte es nicht ganz fair gefunden, diese Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, ab jetzt auf einem Weg, den ich sozusagen vorgegeben habe, kannst du jetzt weitermachen.
Ja, Sie haben nämlich im Dezember 2018 ganz überraschend erklärt, dass Sie vorzeitig aufhören wollen. Eigentlich wäre Ihr Vertrag bis 2022 gelaufen. Wie viele Menschen wussten denn von dieser Entscheidung?
Davon wusste meine Frau und ich wusste es.
Und wie war dann bei dieser Sitzung die Reaktion?
Ich merkte schon, dass da eine große Überraschung gerade stattfand. Man konnte die buchstäbliche Nadel fallen hören. Aber das hat sich dann auch sehr schnell aufgelöst. Ich glaube, die meisten waren nach der anfänglichen Schockstarre dann doch der Meinung, das ist eine souveräne Entscheidung. Ich habe jedenfalls keine Kritik gehört. Und ja, und dann hat man sich auch schon bald beschäftigt mit der Frage, wie soll es danach weitergehen?
Ja, Sie haben Gremien eben auch schon kurz angesprochen. Ist für unsere Hörer sicherlich auch ganz interessant, wie überhaupt so eine Sendeanstalt strukturiert ist. Wem haben Sie das da mitgeteilt?
Ich habe es in der öffentlichen Rundfunkratssitzung in Mainz Anfang Dezember letzten Jahres den Gremien mitgeteilt, die mich ja auch gewählt haben, denen ich auch in erster Linie verantwortlich bin, denen ich immer meinen Haushaltsplan vorlegen muss, die meine Art und Weise, wie ich dieses Amt ausgeübt habe, auch sozusagen zu beaufsichtigen haben. Den habe ich das mitgeteilt und ich habe es aber tatsächlich erst an diesem Morgen auch den beiden Vorsitzenden gesagt, weil ich die auch nicht in eine schwierige Situation bringen wollte, wo man auch Loyalitätsverpflichtungen in die eine oder andere Richtung hat. Und das, wie gesagt, war schon eine große Überraschung, aber ich habe es auch, glaube ich, ganz gut erklären können.
Wie viel Mut hat Sie diese Entscheidung gekostet?
Man muss mit sich selber im Reinen sein. Man muss sozusagen seine eigenen Überlegungen abgeschlossen haben. Wenn das der Fall ist, und das hat mich schon einige Monate Zeit gekostet, dann finde ich, braucht es überhaupt keinen Mut mehr, sondern dann muss man nur das in Taten umsetzen, was man sich vorher überlegt hat.
Was war für Sie innerhalb dieser 12 Jahre die prägendste Veränderung innerhalb der Medienlandschaft?
Sicherlich die Digitalisierung, die ja alles verändert bei den Medien, speziell bei den elektronischen Medien, auch im Printbereich, bei den Zeitungen. Aber natürlich ist die Digitalisierung für uns die wichtigste Herausforderung. Aber ich sehe es ausdrücklich als Herausforderung, nichts, wo man sich sozusagen, wie man als Kaninchen auf die Schlange starrt, sondern wo man wirklich auch die Chancen ergreifen muss, die sich mit der Digitalisierung ergeben. Die Stichworte lauten, wir müssen Interaktivität ermöglichen, müssen den Hörerinnen und Hörern, den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr ermöglichen, zeitunabhängig, zeitsouverän unsere Programme zu nutzen, müssen ihnen auch mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten geben und da stecken wunderbare Möglichkeiten in der neuen Technik.
Wie kann denn so eine Mitgestaltungsmöglichkeit aussehen?
Beispielsweise, indem ich mir mein Programm, das ist die einfachste Variante, qua Mediathek oder Audiothek selber aussuche, indem ich es zu dem Zeitpunkt nutze, der mir am besten gefällt, auch die Möglichkeit habe, mal ein Programm zu unterbrechen und an derselben Stelle wieder weiterzumachen.
Das gibt es ja schon.
Das gibt es schon auf unterschiedlichen Geräten unterwegs, mobil. Ich sehe, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, sehr viele Menschen, die eben auch Programme nutzen, die von uns stammen, aber eben zu einem Zeitpunkt, den der Programmdirektor nicht vorgesehen hat, sondern den die Menschen sich selber ausgeguckt haben. Aber das ist nur der Anfang. Ich glaube, die Gattung Radio wird sich auch verändern müssen. Wir müssen mit der Konkurrenz zum Beispiel von Spotify Schritt halten und das wird bedeuten, dass wir auch hier mehr Interaktivität ermöglichen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Hörer künftig sich die Musik innerhalb dessen, was die Welle als Musikformat so vorgesehen hat, selber aussucht, aber innerhalb der Moderation, denn die Moderation ist, glaube ich, das Allerwichtigste am Radio. Dieses Lebensgefühl, das ich gerne schätze, das ich haben will. Auch das, was mir an Lebensrat und Hilfe dabei zuteil wird. Die Themen, mit denen ich versorgt werde, all das ist wichtig.
Also so nach dem Motto, wenn dir das gefällt, mag dir auch das gefallen, so ein musikalisches Angebot kann dann kommen.
Zum Beispiel. Und das wird, das ist die technische Herausforderung, dass es ein Musikangebot sein muss, das genau in die Moderation hineinpasst. Also dass genau die Zeit umfasst, die bleibt zwischen einer Moderation. Aber das ist mit technischen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung gibt, durchaus möglich.
Ein Argument, was häufig kommt, früher gab es andere Angebote, bessere Angebote. Wir haben die SWR1-Hörer auch aufgefordert, Fragen zu schicken. Vieles ist schon reingekommen. Wir versuchen das natürlich alles nach der Reihe abzuarbeiten und bitten um Entschuldigung, wenn nicht alles drankommt. Aber jetzt erstmal die Frage von Benjamin Rauch, reingekommen per WhatsApp. Ich finde es sehr schade, dass der SWR immer weniger Hörbuch und Hörspiele bringt. Was sagen Sie dazu?
Ich würde der These gar nicht so zustimmen. Ich glaube nicht, dass wir weniger machen. Jedenfalls gibt es keine bewusste Entscheidung dazu. Aber auch hier würde ich gerne dem Hörer den Rat geben. Schauen Sie doch mal, hören Sie mal in die Audiothek. Da finden Sie die wirklich großartige Fülle dessen, was nicht nur der SWR, sondern was alle Landesrundfunkanstalten der ARD produzieren. Es ist wirklich unglaublich viel. Und ich habe eben die Möglichkeit, das Ganze zu dem Zeitpunkt mir anzuhören, wo es mir passt. Ein Hörspiel dauert ja auch im Regelfall ziemlich lange. Also das passt nicht für alle Situationen. Aber hier kann ich das ganz bequem auf meine Verhältnisse zugeschnitten nutzen. Und ich habe sofort einen Überblick über all das, was mich interessiert.
Sie werden vorzeitig gehen. Die Intendantenwahl, die steht jetzt noch im Mai an. Es gab mal 15 Bewerber, jetzt stehen 2 Kandidaten zur Auswahl. Was ist mit den anderen? Wie läuft das Prozedere?
Das Prozedere ist nicht ganz unkompliziert. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern hängt mit der Grundidee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zusammen. Wir sind für die Allgemeinheit da. Unsere Hörer, unsere Nutzer, unsere Zuschauer sind gewissermaßen unsere Eigentümer. Das muss aber organisiert werden. Deswegen gibt es die Rundfunkräte. Das sind 74 Menschen im Falle des SWR aus Rheinland-Pfalz und aus Baden-Württemberg, die gewissermaßen die ganze Gesellschaft repräsentieren und abdecken sollen. Das sind Sportverbände, aber auch Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kirchen, Sportverbände habe ich glaube schon erwähnt, Umweltverbände und viele mehr. Und das muss halt organisiert werden. Und das ist im Falle des SWR auch nicht so ganz einfach. Man braucht für die Wahl eines Intendanten oder einer Intendantin die absolute Mehrheit dieses Rundfunkrates und des Verwaltungsrates. Und zusätzlich auch noch die Mehrheit der Stimmen aus den beiden Bundesländern, also aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und das ist nicht so ganz einfach zu organisieren. Deswegen war die Überlegung der Gremien, man wollte das Spektrum sozusagen der Bewerberinnen und Bewerber auf ein überschaubares Maß reduzieren. Deswegen hat man einen Ausschuss eingesetzt, der hat diesen Vorschlag gemacht. Dem ist dann die Gesamtheit des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates gefolgt. Und so kam eben diese Auslese, wenn man so will, zustande, wobei die Gremien auch Wert drauf legen, das war nicht gegen Bewerber gerichtet, sondern man hat sich für am Ende dann 2 entschieden, um diese dann im letzten Wahlgang antreten zu lassen.
Und diese Auslese heißt Stefanie Schneider, SWR-Landessendedirektorin aus Baden-Württemberg und Kai Knifke, ARD-Chefredakteur, die sind jetzt im Rennen. Die Rede ist ja so häufig vom Parteibuch. Wie entscheidend ist das?
das spielt keine Rolle mehr. Es kann sogar eher negativ sein, weil man dann doch Gefahr läuft, in eine bestimmte Ecke verortet zu werden. Wichtig ist Professionalität, wichtig ist Charisma, Ausstrahlung. Es muss einem zugetraut werden, dass man diesen ja auch nicht unkomplizierten, dieses nicht ganz unkomplizierte Haus SWR führen kann, dass man auch zukunftsweisende Ideen hat. Ich habe das Thema Multimedialität, Digitalisierung angesprochen. Da wird eben auch erwartet, dass die Kandidaten entsprechende Vorstellungen mitbringen. Wie soll das konkret aussehen in den nächsten Jahren? Welche Wege müssen wir gehen? Und wie will man auch mit Führungskompetenz alle dazu bringen, genau in diese Richtung zu gehen?
Wie verhält es sich denn von Einmischung der seitens der Politik? Winfried Kretschmann hat angeblich bekundet, dass er nichts gegen eine Frau hätte.
Ich glaube, das ist eine Anmerkung, die könnte heute von jedermann stammen und die würde ich nicht als politische Einmischung ansehen. Der Einfluss der Politik ist sehr stark begrenzt, auch sehr stark begrenzt worden durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, in den Gremien dürfen die politischen Vertreter keine Mehrheit haben, dürfen keinen dominierenden Einfluss haben. Deswegen sind es auch nur rund 20% Vertreter des Landtages. Und das sind wiederum die Vertreter aller dort vertretenen Fraktionen, soweit sie eben die erforderliche Größe haben. Also auch da kann man nicht sagen, dass irgendein bestimmtes Spektrum irgendwo dominieren würde, sondern es ist, wie gesagt, der Versuch, die Gesellschaft abzubilden in ihrer gesamten Bandbreite. Und das ist in den Gremien auch sehr gut nachvollziehbar.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem ZDF-Urteil 2014 ein Mindestmaß an Transparenz in den Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Wäre das also möglich für den Bürger, an so einer Wahl auch teilzunehmen?
Aber ja, die Veranstaltungen oder alle Sitzungen des Rundfunkrates sind öffentlich. Jeder kann teilnehmen. Es werden auch alle Sitzungsunterlagen veröffentlicht, wie insgesamt der SWR, der wie gesagt der Allgemeinheit verpflichtet ist, der Allgemeinheit gehört, größten Wert auf Transparenz legt. Auch unsere ganzen Wirtschaftszahlen, unsere Haushaltspläne, unsere Abrechnungen werden im Netz veröffentlicht. Jeder, der daran interessiert ist, kann das sich anschauen und kann, wie gesagt, auch an den Beratungen im Rundfunkrat teilnehmen.
Und dennoch gibt es viel Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Stichwort Zwangsgebühren, Empfangbarkeit. Frage aus Felbert von Rudolf Oribold. Wieso arbeiten die öffentlich-rechtlichen Radioanstalten mit privaten Medien wie Facebook etc. zusammen? Oft werden Informationen nur dort angeboten oder Spiele, wo es Konzertkarten gibt, die nur dort veröffentlicht werden. Ich habe kein Facebook und werde ausgeschlossen, obwohl ich ihren Sender mit meinem Beitrag finanziere.
Exklusiv nutzen wir solche Plattformen nicht. Aber wir müssen sie auch nutzen, einfach weil sehr viele Menschen auf diesen Plattformen unterwegs sind. Wir würden sie nicht mehr erreichen, wenn wir komplett daraus gingen. Aber noch einmal, exklusive Inhalte nur für Drittplattformen, das machen wir nicht.
Aber anscheinend bei Konzertkartengewinnen scheint es ja so zu sein, wie er schreibt.
Das mag bei solchen Gewinnaktionen der Fall sein, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube aber, dass wir auch im Programm die Möglichkeit bieten, zu solchen Karten zu kommen. Aber noch einmal, das, was unsere eigentliche Aufgabe ist, nämlich journalistische Informationen anzubieten. Das ist natürlich zuerst auf unseren eigenen Plattformen und wir bieten das nur als zusätzlichen Service an, dass eben auch auf Drittplattformen in den sozialen Netzwerken auch diejenigen, die dort unterwegs sind, und das muss man einfach sagen, gerade in der jüngeren Generation sind das die meisten, auch Stoffe finden, die von uns stammen, denn sonst würden sie überhaupt nicht mehr gefunden werden.
Aus Remshalden, Frank Hofmeister. Warum gibt es zum Beispiel immer noch in den Nachrichten die folgende Textpassage? Anschlag in Kabul, 21 Tote, darunter Frauen und Kinder. Sind männliche Opfer weniger wert? Ich halte das für eine Diskriminierung.
Von einer Diskriminierung würde ich jetzt nicht sprechen. Ich glaube, diese Textzeile soll in erster Linie deutlich machen, dass es sich nicht um Menschen handelt, die irgendwo in einem Konflikt gegeneinander kämpfen, sondern dass eben unbeteiligte, unschuldige Dritte zum Opfer wurden. Und das wird eben auch nochmal deutlicher, gerade dann, wenn Kinder zu den Opfern zählen.
Frage aus Reutlingen von Robert Löffler. Ich frage mich schon seit langer Zeit, warum spielt SWR1 ständig dieselben Musiktitel? Ich bin ein großer Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber was die Musikauswahl betrifft, ist es wirklich auffällig, dass sich bestimmte Titel ständig wiederholen. Er schreibt dann noch einiges weiter und schreibt dann hinten raus, könnte der Grund dafür vielleicht darin liegen, dass von der Musikindustrie auch die Häufigkeit des Abspielens bestimmter Titel Einfluss genommen wird?
Das kann ich mit Entschiedenheit verneinen. Nein, die Musikindustrie hat überhaupt keinen Einfluss auf unsere Programmauswahl, auf unsere Musikauswahl. Wir zahlen all das, was wir ausstrahlen, an die GEMA. Das ist ein erheblicher Betrag und dieser Betrag ist gleich auf wie viele Titel und auf wie viele Interpreten es sich nun verteilt. Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Viele Menschen wollen halt genau diese Titel hören, die wir auch spielen. Und es besteht die Kunst der Musikredakteure darin, das eben auch mit unbekannteren Titeln zu mischen, mehr Abwechslung reinzubringen. Das Phänomen, dass man das Gefühl hat, das werden immer die gleichen Titel gebracht, entsteht vor allen Dingen bei denjenigen, die sehr viel hören. Also wenn ich über viele Stunden
hinweg... Ja, aber das wollen Sie ja.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man von immer denselben Titeln reden kann, sondern es gibt natürlich besonders populäre Titel, die man häufiger hört als andere. Aber ich höre auch immer wieder zum Glück auch Titel, die ich nirgendwo sonst höre. Unsere Auswahl an Titeln ist auf jeden Fall wesentlich größer, als das bei privaten Veranstaltern der Fall ist. Aber nach wie vor muss man sagen, gibt es eben unterschiedliche Interessen. Manche Menschen sagen nicht schon wieder dieser Titel, andere sagen, genau den will ich hören und zwar auch jeden Tag oder jeden dritten Tag. Und wir versuchen da eine Abwägung vorzunehmen. Allen kann man es dann nicht gerecht machen, aber wir nehmen solche Kritik und solche Hinweise sehr ernst und versuchen auch immer nachzujustieren. Aber es ist, wie gesagt, eine Abwägungsfrage.
Goldschmidt aus Köln, Thema sexuelle Belästigung beim WDR und in den Medien gab es umfangreich sexuelle Belästigung. Gab es das bei Ihnen auch?
Wir haben, als diese Nachrichten bekannt wurden, eine entsprechende Untersuchung nochmal vorgenommen, haben auch mit den Beauftragten für Chancengleichheit geredet, die uns versichert haben, dass aus ihrer Sicht, aus ihrer langjährigen Kenntnis des SWR, zum Glück, muss man sagen, derlei Vorkommnisse nicht bekannt sind.
Wie ginge der SWR dann vor, wenn es so etwas gäbe? Wird dann gleich die Polizei eingeschaltet?
Auf jeden Fall ist klar, dass es hier null Toleranz gibt. Wann die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden, hängt zum einen von dem konkreten Vorwurf ab, aber auch von der Bereitschaft der Beteiligten, zum Beispiel als Zeugen zur Verfügung zu stehen. Aber selbstverständlich gehört das auch zum Instrumentarium dessen, was wir in diesen Fällen dann überlegen, neben arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Aber nach wie vor ist, und das ist das Wichtigste vielleicht, vor die Klammer gezogen, es gibt hier null Toleranz und es wird nichts verborgen. Verdeckt oder unter der Tischdecke gehalten.
Etwa 100 Journalisten sind im vergangenen Jahr wegen ihrer Arbeit getötet worden. Die Pressefreiheit ist weltweit bedroht. Peter Buttgust, heute der internationale Tag der Pressefreiheit. Inwieweit verfolgen Sie gerade die Diskussion um die Pressefreiheit, im Speziellen auch in Österreich?
Sehr intensiv, denn wir stellen dort fest, dass in einem Nachbarland tatsächlich sehr massiv der Versuch unternommen wird, Einfluss zu nehmen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist in Deutschland zum Glück nicht der Fall, aber wir müssen auch solche Entwicklungen sehr, sehr sorgsam beobachten. Ganz konkret geht es darum, dass ein sehr prominenter Journalist des ORF unter Druck gesetzt wird, auch öffentlich unter Druck gesetzt wird, weil er einfach kritische Fragen stellt. Genau das ist aber unsere Aufgabe. Wir haben keine Hofberichterstattung zu leisten, keine Liebedienerei, sondern wir müssen die kritischen Fragen an all diejenigen stellen, die sich halt Politik als Beruf ausgesucht haben, auch an andere, die in dieser Gesellschaft an bestimmten Ereignissen, an bestimmten Entscheidungen beteiligt sind. Und da muss eben klar sein, wir gehen da auch nicht als Kritikhaster mit den Menschen um, sondern wir stellen die Fragen, die einfach sich stellen, wenn man logisch, rational mit den Themen umgeht.
Sie sagen jetzt, das ist in Deutschland nicht der Fall. Der ARD-Journalist Georg Restle hat in seinem Kommentar in den Tagesthemen darauf hingewiesen, dass der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, den WDR aufgefordert hatte, ihn aus allen Funktionen zu entfernen. Wenn Sie so etwas hören, da möchte doch auch eine Partei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter staatliche Kontrolle bringen.
Richtig. Also ich sehe noch einen Unterschied zu der Situation in Österreich, aber in der Tat, und deswegen beobachte ich auch so intensiv die Entwicklung im Nachbarland, natürlich gibt es auch diese Entwicklung in Deutschland. Sie haben ja gerade ein prominentes Beispiel genannt. Und da müssen wir wirklich entschieden dagegen halten, weil das wirklich die Kernsäule der Demokratie ist in Deutschland und in der Welt, dass es eben unabhängigen, objektiven Journalismus gibt. Das sind im Übrigen nicht nur Kollegen aus den öffentlich-rechtlichen Sendern, das betrifft alle Journalisten. Und hier darf es keine sozusagen Auflockerung geben und keine Toleranz.
Dennoch gibt es ja auch viel Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien von Hörerinnen und Hörern. Aus Neckarwestheim schreibt Peter Uschütz, entgegen ihrer Beteuerung ist es rechtsstaatlich und auch demokratisch fragwürdig für eine Medienanstalt, Zwangsgebühren zu erheben. Der Bürger soll sich in einer wirklichen Demokratie selbst entscheiden können. können, welches System er möchte. Unabhängiger Rundfunk sieht anders aus. Die ganze Berichterstattung und Sendungen sind nur auf links-grün ausgerichtet. In vielen Reportagen wird dieses Jahr auch unverhohlen kommuniziert. Er bezieht sich da auf Anja Reschke und Tina Hassel.
Ich glaube, da werden zwei Dinge miteinander verwechselt oder unzulässigerweise in Zusammenhang gebracht. Es gibt immer die Kritik an einer bestimmten Tendenz oder Meinung, aber diese Kritik ist auch sehr speziell, weil sie immer von denjenigen kommt, die gerade ihre Meinung dort nicht vorfinden. Wir haben das Phänomen, dass eine Berichterstattung, die eigentlich vollkommen objektiv ist, weil sie alle Aspekte und auch die verschiedenen Meinungen und Wertungen zu einem Fall wiedergibt, trotzdem als parteiisch wahrgenommen wird, weil es nicht die eigene Meinung trifft. Also man erwartet eigentlich, dass die eigene Meinung ganz offiziell als die einzig richtige verkündet wird. Das kann natürlich nicht unser Auftrag sein, sondern wir müssen den Menschen die Möglichkeit bieten, sich ein eigenes fundiertes Urteil zu bilden. Und das bedeutet eben, wir müssen trennen zwischen Fakten und Meinung und wir müssen all die relevanten Meinungen und Wertungen, die es zum Beispiel in einer politischen Frage gibt, dann auch benennen können.
Und wie reflektiert sind denn die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, wenn es auch um Kritik geht? Gibt es da Untersuchungen, inwiefern auch Fehler gemacht werden?
Natürlich, und auch uns unterlaufen Fehler, aber diese Fehler werden dann auch tatsächlich diskutiert und auch öffentlich gemacht. Das halte ich für völlig richtig. Wir brauchen auch eine Fehlerkultur, aber nach wie vor, das sind sozusagen die Fehler, das sind die Ausnahmen. Und unser Grundsatz, der auch wirklich einhellig befolgt wird, der nicht ernstlich in Frage gestellt wird, ist eben, dass wir möglichst wenig dieser Fehler produzieren sollten. Und ich glaube, wer objektiv das Programm sich anhört, der wird auch feststellen, dass tatsächlich das gebracht wird, was Fakten sind, dass die wesentlichen Meinungen, die im politischen Spektrum vertreten werden, auch in das Programm Eingang finden, aber eben in dem Sinne, dass die Menschen sich eine eigene fundierte Meinung bilden können.
Funk heißt ein öffentlich-rechtliches Angebot für junge Zuschauer. Sie sind jetzt zwar nicht ganz in der Zielgruppe, aber vielleicht haben Sie da sich doch kürzlich was angesehen. Was wäre das gewesen?
Das war das Bohemian Browser Ballett. Und ich muss insgesamt sagen, wir haben nach langen Jahren, das hätte vielleicht ein bisschen schneller auch umgesetzt werden können, aber immerhin, wir haben es geschafft, ein Angebot für junge Menschen auf die Beine zu stellen, für die Zielgruppe zwischen 14 und 29, für die wir, muss man leider auch sagen, ansonsten nicht so viel bieten. Und es ist von Anfang an ein großer Erfolg geworden mit frechen, frischen Formaten, die aber auch dieser Zielgruppe Informationen vermitteln, wichtige Informationen vermitteln, die Beratung leisten, das in einer Sprache, die für meine Altersgruppe, für meine Zielgruppe mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig ist, aber das ist ja auch genau in der Logik dessen, dass wir uns an junge Menschen wenden, in der Sprache, die sie sprechen, auch in der Art und Weise, auch mit den Themen, die sie interessieren, und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat mit diesem Angebot.
Bohemian Browser Ballett, was hat Sie da begeistert?
Einfach, dass man auf ironische Weise Themen angesprochen hat, die sehr ernst sind, die man damit auch nicht lächerlich macht, sondern die man sozusagen damit auch nochmal von der anderen Seite reflektiert. Ja, dass es eben nicht nur in der Art und Weise, wie ein Tagesthemenkommentar beispielsweise mit einem Sachverhalt umgeht, behandelt wird, sondern wirklich auf eine ironische Art, die Menschen, die vielleicht am Anfang sich überhaupt nicht dafür interessiert hätten, anzieht, aber dann ihnen auch klar macht, hoppla, da gibt es eine zweite und dritte Seite noch.
Es melden sich auch die jungen Menschen bei uns. Max per WhatsApp schreibt, ich habe eine Frage zum Thema Modernisierung des Radios, bin 29 und es gibt in Deutschland kaum Radiosender, die etwas von meinem Musikgeschmack im Programm haben, wie zum Beispiel Alternative, Indie, Hip-Hop, Rap, Soul, Funk und Elektro. In Österreich gibt es hier zum Beispiel in ganz Österreich den staatlichen ORF-Sender FM4. Über Antwort würde ich mich freuen.
Ja, ganz kurze Antwort. Ich empfehle das Ding. Und auch wenn dort nicht SWR im Namen steht, das ist eine Welle des SWR.
Alternative wird aber schwierig bei das Ding.
Ja, aber ich glaube, eine ganze Menge dessen, was der Hörer sucht und vermisst, wird er dort finden. Und ansonsten muss man einfach sagen, wir können nicht die ganze Bandbreite in allen Wellen abbilden. Da gibt's einfach zu unterschiedliche Geschmäcker. Das kam ja auch vorhin in mehreren Beiträgen nochmal sehr stark zum Ausdruck. Wir versuchen das, indem wir ein bisschen bündeln, zum Beispiel deutschsprachige Melodien, deutschsprachige Musik in dem einen Sender, die 80er, 90er Hits eben auf SWR 1, wir haben SWR 3 und all diese Wellen bündeln halt auch Musikgeschmack und bündeln ein Gefühl der Menschen, die sich genauso angesprochen werden wollen.
Wie kann es denn gelingen, die jungen Zuschauer und jungen Zuhörer zu gewinnen? Denn so häufig heißt es, die Öffentlich-Rechtlichen hinken einfach hinterher.
Ich habe schon auf das Angebot verwiesen von Das Ding. Funk ist ein sehr wichtiges Beispiel und hat auch im Übrigen sehr große Erfolgszahlen. Ich bin sicher, dass wir da noch mehr werden machen müssen. Ich glaube vor allen Dingen, dass wir im Fernsehen auch noch mit jungen Formaten arbeiten müssen. Aber ich setze sehr stark eben auf die Digitalisierung, darauf, dass wir dort zielgerichtet und ganz genau auf die Zielgruppen zugeschnitten Angebote machen können, die dann auch jeder, den das genau interessiert, sich runterladen kann, abrufen kann. Denn wir merken auch in einem großen Fernsehprogramm, dass sehr viele unterschiedliche Milieus, unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Vorlieben und Geschmäckern abdecken muss, kann man nicht eben alles bringen. Das verstört dann wiederum diejenigen, die genau das nicht mögen. Aber da sehe ich eine große Chance in der digitalen Entwicklung, dass wir zielgenauer für die jeweiligen Publika auch Angebote machen können. Und da gehören junge Menschen ganz sicherlich dazu.
Wir wollen uns mit den kritischen Hörerfragen auseinandersetzen. Es kommt auch Lob, aber es bringt ja nichts, sich auf die Schulter zu klopfen. Deswegen jetzt die Frage aus Kirchheim von Luise Nowak. Die Hörer haben absolut kein Interesse an euren internen Machenschaften. Die GEZ-Zahler wollen wissen, warum sie für ihr Geld mit Werbung bombardiert werden. Und bedenklich sind auch die Informationen der Öffentlich-Rechtlichen. Hier gibt es die wirklich echten Fake News. Ist das Demokratie?
Das sind jetzt eine ganze Reihe von Vorwürfen. Ich versuche es mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Das Finanzierungsmodell ist eines der transparentesten, das es überhaupt weltweit gibt. Ich habe schon darauf hingewiesen, alle unsere internen Zahlen werden offengelegt, dass auch die Beratungen darüber sind öffentlich. Aber mir ist wichtiger, nochmal auf den Grundsatz hinzuweisen. Es geht um ein Solidarmodell, es geht um eine solidarische Finanzierung. Alle zahlen, damit alle ein Angebot bekommen, das sie nutzen können. Wir differenzieren nicht nach Kaufkraft, nicht nach Werbe, nach irgendwelchen Zielgruppen.
Aber dennoch gibt es Werbung.
Ja, die gibt es, weil Werbung auch tatsächlich die Beitragszahler entlastet. In dem Maße, wo wir Werbeumsätze machen, wird der Beitrag eben nicht benötigt. Und das ist eine beitragsdämpfende Wirkung. Deswegen hat es ja zum Beispiel auch eine Reduzierung des Rundfunkbeitrages gegeben von 17,98 Euro auf 17,50 Euro vor einigen Jahren. Aber das ist nicht sozusagen der große Anteil, sondern das ist etwas, was den Finanzbedarf reduziert. Aber nochmal, das Solidarmodell ist deswegen so wichtig, weil es eben nicht differenziert, wer ist uns besonders wichtig, wer ist ein besonders angesagter Hörer oder ein besonders wichtiger Zuschauer, sondern uns sind alle Nutzer gleich wichtig. Wir differenzieren nicht nach ländlichem Raum, nach städtischem Raum. Deswegen gibt es auch keine abgehängten Räume in unseren Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ganz anders als beispielsweise in den USA, wo ich ein solches öffentlich-rechtliches System nicht oder nur in Ansätzen habe. Dort gab es den Begriff der Flyover States, damit war gemeint, dort lässt sich kein Journalist sehen, darüber wird nicht berichtet, über das, was auch dort passiert. Das konzentriert sich alles auf die Westküste und auf die Ostküste. Wie gesagt, unser System ist bewusst anders angelegt. Es soll für alle etwas bieten, es sollen allen die Möglichkeit bieten, ein Programm zu nutzen. Das kann man nicht jeden Tag erreichen, aber doch immer so, dass jeder und jede etwas findet. Und ich finde, das trägt auch dazu bei, dass wir keine abgehängten Räume haben, keine abgehängten Menschen. Wenn man so will, trägt es auch zum Zusammenhalt einer Gesellschaft bei.
Dennoch scheinen sich viele Hörer und Zuschauer ja nicht gesehen zu fühlen, gerade auch hinsichtlich des Stichworts Regionalität. Die ist in den vergangenen Jahren, das sagen viele, zu kurz gekommen. Gibt es dahingehend Veränderungen, dass Sie sagen, wir schauen mehr auf Regionalität?
Ja, das tun wir aber schon seit geraumer Zeit. Ich glaube eher, dass die Erwartungen noch mehr in diese Richtung gestiegen sind. Aber wir haben regionale Studios in fast allen Räumen unseres Landes, mehr als jede andere Rundfunkanstalt. Wir berichten auch aus diesen Räumen über die Menschen dort, über die Geschehnisse dort.
Viele Sendungen wurden abgeschafft, gerade in den Regionalstudios?
Andere wurden dafür neu erfunden, kam neu hinzu. Aber noch einmal, das muss immer austariert werden von Zeit zu Zeit. Und deswegen würde ich auch solche Kritik mal aufnehmen, drüber reflektieren, was ist davon berechtigt und wo kann man tatsächlich was verändern, wo muss man was verändern, wo muss man nachsteuern. Aber nochmal, im Grundsatz sind wir dezidiert ein regionaler Sender, der sich auch sehr, sehr stark kümmert um die einzelnen Regionen unseres Landes. Und damit sind die meisten Menschen auch sehr zufrieden. Aber noch einmal, alles kann verbessert werden und auch diese Kritik nehmen wir gerne auf.
Aus Göttingen kommt von Martin Brosig die Frage. Es heißt immer wieder in den Nachrichten, nachdem ein krimineller Täter gefasst worden ist, es sei der mutmaßliche Täter und dies, obwohl die Tat oft klar war und es nicht selten auch im Video zu sehen war. Warum meldet man ihn dann nicht einfach als Täter? Ist ähnlich wie der Hinweis eben vom Hörer aus Fellbach, wo der Hinweis auf Frauen und Kinder im Krieg gebracht wurde.
Das ist deswegen ein guter Anlass, nochmal klarzustellen, wofür wir stehen. Wir stehen für die Trennung von Fakten und Meinung. Und auch wenn jemand verdächtigt wird einer Straftat, auch wenn es gewisse Gesichtspunkte, Plausibilitäten dafür gibt, hat sich häufig genug herausgestellt, dass der oder diejenige es am Ende dann doch nicht war. Und deswegen bleiben wir dabei, von mutmaßlichen Tätern zu reden, solange bis eben gerichtlich festgestellt wurde, der oder diejenige war es. Das ist für mich auch ein Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit. Und gerade in Zeiten von Fake News, wo wir auch sehen, wie man auch durch geschickte Montagen von Videos im Netz etwas suggerieren kann, etwas nahelegen kann, scheint mir das wichtiger denn je. Im Übrigen hat auch das Verfassungsgericht gerade in seiner letzten Entscheidung nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir bewusst ein Gegengewicht bilden sollen zu dieser Neigung, dass man Fakten und Meinungen und Wertungen vermischt, dass wir sehr genau trennen zwischen Fakten, was ist klar, was ist bewiesen, was ist etwas, was nahe liegt, eine Mutmaßung, was ist eine Bewertung. Und das machen wir und das gehört auch, glaube ich, zu unserem Auftrag.
Nachfrage dazu von Hörerin Kirsten per WhatsApp. Warum muss die Nationalität dazu? Das schürt doch nur Hass.
Wir benennen die Nationalität nicht in jedem Fall, sondern wir halten uns sehr differenziert an das, was der Deutsche Presserat dazu an Richtlinien auch ergeben hat. Und das heißt, die Nationalität wird dort genannt, wo sie dazu dient, eine Tat einordnen zu können. Das kann in manchen Fällen natürlich der Fall sein. In anderen ist es schlichtweg irrelevant, welche Nationalität ein Täter hatte. Dann machen wir es nicht. Und deswegen, wie gesagt, eine sehr differenzierte Behandlung. Je nachdem ist das wichtig, um die Tat einordnen zu können. Wir hatten ja die Diskussion in Deutschland über die Vorfälle auf der Kölner Domplatte. Da wäre es selbstverständlich wichtig, dass die Nationalität dazu gehört, um die Vorfälle einordnen zu können. In anderen, auch kriminellen Sachverhalten ist das irrelevant und dann machen wir es auch nicht.
Eine Frage von Thomas Hau. Warum tritt der SWR als Konzertveranstalter auf?
Wir sind ehrlich gesagt gar nicht so häufig Konzertveranstalter, wie das den Anschein hat. Wir präsentieren häufig Konzerte, das heißt, wir sind dabei, wir weisen auf die Veranstaltung hin, aber wir sind nicht selber Veranstalter. Wir dürften es auch gar nicht sein, weil wir damit auch in ein wirtschaftliches Risiko gingen, das wir nicht eingehen wollen und eingehen dürfen. Wir sind aber sehr wohl mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land unterwegs. Dort werden aber häufig die eigenen Protagonisten, die eigenen Moderatorinnen und Moderatoren auch vorgestellt bei Veranstaltungen. Und das ist für mich wiederum Ausdruck regionaler Nähe. Es wurde vorhin von Hörern auch nochmal eingefordert, dass wir mehr Regionalität zeigen sollten. Das ist häufig, gerade im ländlichen Raum, sehr, sehr wichtig, dass wir mit unseren Veranstaltungen vor Ort sind. Das ist ehrlich gesagt auch in weiten Teilen Kulturvermittlung und bedeutet eben auch eine Nähe zwischen dem SWR und seinen Nutzern.
Es gibt mehr als 20 Sender, es gibt mehr als 60 Hörfunkprogramme. Warum müssen es so viele sein?
Auch da gilt oder kann man anknüpfen an das, was vorhin gesagt wurde in Richtung regionaler Nähe, Regionalität. Das ist zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir regional verortet sein wollen, und ich halte das ausdrücklich für richtig, in einem föderalen Land wie Deutschland, dann muss es eben auch diese Ausdifferenzierung geben von verschiedenen Wellen, von verschiedenen Rundfunkanstalten. Sonst hätten wir eben ein Einheitssystem, das aus Berlin oder sonst woher ausgestrahlt wird. Das wollen wir dezidiert nicht, aber das führt auch natürlich dazu, dass ein gewisser Aufwand entsteht, der dann wiederum beim Beitrag zu berücksichtigen ist. Aber insofern gilt, das sind immer zwei Seiten einer Medaille und dessen muss man sich auch immer bewusst sein.
Vielleicht schaffen wir eine letzte Frage noch, die sich auf das Programm auch bezieht. Denn heute Abend steht es ja an, da wird der Deutsche Filmpreis verliehen. Zwei SWR-Koproduktionen sind nominiert und beim New York Festival haben neulich deutsche Produktion richtig abgeräumt, 17 Preise geholt, auch die SWR-Koproduktion Mackie Messerbrechts Drei-Groschen-Film. Wie stolz sind Sie?
Ich bin sehr stolz darauf und ich finde es auch eine schöne Bestätigung für unsere Macherinnen und Macher. Und ehrlich gesagt auch eine gute Entgegnung auf das, was uns ja auch gelegentlich vorgeworfen wird. In Deutschland würde gar kein international konkurrenzfähiges Programm entstehen. Man sieht bei solchen Gelegenheiten, dass das wirklich nicht stimmt, dass wir auch international gerne gesehen sind, dass wir als Qualitätsprogramm wahrgenommen werden. Und wenn man dann noch den Grimme-Preis dazu nimmt, wo auch der SWR gerade beim letzten Mal richtig abgeräumt hat, dann kann man sagen, da ist sehr viel auch richtig gemacht worden.
Das klingt fast schon wie ein Schlusswort als Intendant, aber Sie haben ja noch eine Weile. Also ich sage erstmal herzlichen Dank für den Besuch in SWRs Leute.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR.